Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Am 29. September wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Und neben den etablierten Parteien hoffen auch zahlreiche Kleinparteien und Listen auf einige Sitze im Plenum. Ab 9. Juli dürfen Parteien mit dem Sammeln von Unterstützungserklärungen beginnen. Neben der KPÖ, der Bierpartei und der MFG möchte auch die Liste der Ex-Grünen-Chefin Madeleine Petrovic sowie die neu gegründete Islamische Partei Österreichs die 4%-Hürde überschreiten. Wir stellen uns diese Woche deshalb die Frage, mit welchen Parteien im neu gewählten Nationalrat zu rechnen ist. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Podcast-Studio begrüße ich unsere stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikchefin Eva Linsinger. Hallo Eva.
Hallo.
Und Max Miller. Hallo Max.
Hallo.
Die impfkritische Partei MFG, Menschenfreiheit, Grundrechte, hat am Montagvormittag ihr Programm und ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahl im September vorgestellt. Max, was ist denn von der MFG zu erwarten?
Ja, more of the same eigentlich und das ist quasi eine FPÖ-Hard, wenn man das so sagen will. Also die Slogans, die jetzt präsentiert worden sind, sind EU-Herrschaft sicher nicht, neue Plandemie sicher nicht und Klimawandel sicher nicht. Also eigentlich bis auf Migration alles, was die FPÖ sonst abdeckt, nur eben noch einen Schritt weiter. Also ich glaube, die FPÖ ist jetzt noch nicht so weit, dass sie zum Beispiel Hashtag Öxit einfach auf ein Wahlplakat draufschreibt. Die MFG geht da einfach diesen Schritt weiter und hofft wohl dadurch im rechten Lager zu sammeln, aber eben auch in diesem impfkritischen und klimawandelkritischen Lager, das jetzt vielleicht nicht unbedingt rechts ausgerichtet ist, aber trotzdem eben diese Tendenzen hat. Und man muss natürlich sagen, bei der MFG, da werden auch gewisse wissenschaftliche Errungenschaften in Frage gestellt, also der menschengemachte Klimawandel sowieso. Es wird jetzt betreffend der EU auch davon geredet, dass man eine Umstellung auf Kriegswirtschaft verhindern will. Ich glaube, da sind wir in Österreich noch ein bisschen davon entfernt. Und das ist quasi im Fixprogramm der MFG. Es werden natürlich strafrechtliche Konsequenzen für Politikerinnen und Politiker aufgrund der Corona-Politik gefordert. Also man sieht schon, das ist einfach FPÖ-hart.
Eine weitere Liste, die Parallelen zur FPÖ aufweist, ist die Liste von Madeleine Petrovic. Die Tierschützerin und Impfgegnerin fischt inhaltlich auch im selben Teich, auch weil sie Putin-Versteher auf ihrer Kandidatenliste stehen hat und gleich wie die FPÖ gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wettert. Wofür steht denn Madeleine Petrovic und was ist von ihr zu erwarten, Eva?
Sie steht vor allem, und das hat sie auch selbst bei der Bekanntgabe ihrer Kandidatur gemacht, für ein quasi Anti-Grünen-Programm. Sie hat da bei der Präsentation ihrer Kandidatur das Parteilogo der Grünen durchbrochen und damit ist schon klar, wenn die ehemalige Parteichefin der Grünen antritt, dann ist es auch ein Anti-Grünen-Programm. Die Grünen haben damit Erfahrung. Es ist ein anderer Ex-Parteichef, nämlich Peter Pilz, 2017 angetreten. Er hat es damals mit seiner Liste ins Parlament geschafft, während die Grünen rausgekickt wurden. Also da gibt es durchaus gewisse Erinnerungen, und zwar schlechte, die bei den Grünen wach werden. Die Madeleine Petrovic setzt sehr auf Anti-Corona-Politik, setzt sehr auf alle Maßnahmen impfkritischen Menschen. Ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp und zugespitzt auf quasi das Milieu der Yogalehrerinnen, Ökos etc., die sich auch nicht gerne impfen lassen etc. etc. Bei ihrem Programm ist auch dabei, Zitat, echter Natur- und Umweltschutz statt reiner Klimapolitik. Also man sieht schon, das ist eine Art Anti-Grünen-Programm und sie hofft auch auf Stimmen, die von den Grünen als Regierungspartei enttäuscht sind. Logischerweise muss man in Regierungsverantwortung Kompromisse machen und sie hofft, dass sie da Stimmen bekommt und auch von Menschen, denen die Corona-Maßnahme gegen den Strich gegangen sind, die sich aber nicht, wie Max ausgeführt hat, als extrem rechts oder sehr rechts definieren und also ungern FPÖ oder MFG wählen würden. Wie groß ist dieses Potenzial? Schwer zu sagen. Selbst am Höhepunkt der Pandemie, also im Oktober 2021, als es Lockdowns gab, hat die MFG in Oberösterreich 6% und ein bisschen gehabt. Jetzt bei der EU-Wahl hat die impfkritische Partei DNA auch russlandtreu, auch maßnahmenkritisch, auch EU-kritisch, also alles sehr ähnlich, 2,7% gehabt. Also das ist ein Potenzial, aber übermäßig wirklich groß würde ich es nicht einschätzen, eher bei Madeleine Petrovic ist, dass sie quasi die Antigrüne ist.
Der große Unterschied noch zu vorangegangenen Wahlen ist jetzt bei der MFG, dass die tatsächlich staatliches Geld im Rücken haben. Dadurch, dass sie in Oberösterreich in den Landtag eingezogen sind, kriegen sie pro Jahr 1,2 Millionen Euro ungefähr an Parteienförderung. Das heißt, anders als die DNA, die ja wirklich quasi aus dem Nichts entstanden ist, gibt es da eine gewisse Form von Parteistrukturen. Die drei Kandidatinnen, die heute präsentiert worden sind, da sind Steuerberater Joachim Aigner, ist auch schon Landes- und Bundessprecher und die Druckistin Dagmar Häusler ist seine Stellvertreterin auf Listenplatz 2. Also da sind etwas festere Strukturen gegeben, als auf jeden Fall als bei der DNA und auch als bei der Liste Petrovic.
Noch keine so festen Strukturen hat die neu gegründete Islamische Partei Österreichs. Was ist denn da bisher bekannt?
Ja, eigentlich relativ wenig, muss man sagen. Das ist wirklich sehr plötzlich entstanden und zwar auch plötzlich für die islamischen Gemeinschaften in Österreich. Diese Islamische Partei Österreichs will offiziell religiöse Bedürfnisse und die Sicherstellung der Rechte der Muslime in Österreich erreichen oder sicherstellen. Dass das vielleicht nicht ganz die Gruppe ist, die tatsächlich die Musliminnen und Muslime in Österreich vertritt, zeigt zum Beispiel eine Aussendung der türkischen Kultusgemeinde, die nennt es nämlich als ein Schlag ins Gesicht der Muslime in Österreich, dass diese, Zitat, Alibi-Partei, die von einem autochthonen Österreicher geführt wird, Zitat Ende, antritt. Ja, also da sieht man schon, das ist kritisch zu betrachten, zumindest findet das die türkische Kultusgemeinde. Und tatsächlich ist auch der Spitzenkandidat Gustav Jobstmann, der sich selbst als Schiffskapitän bezeichnet. Jobstmann ist auch Kapitän, aber viele andere tragen diesen Titel nicht offen. Und der musste sich zum Beispiel schon verteidigen, weil er ist vorverurteilt wegen Urkundenfälschung in der Schweiz. Er hat überhaupt eine sehr bunte Vita. Und eben, er ist ein 69-jähriger weißer Österreicher. Ihm wird tatsächlich auch unterstellt, dass er einfach antritt, um gewisse Ressentiments zu schüren.
Wobei man dazu sagen muss, es ist jetzt wirklich noch nicht klar, wer davon auch wirklich kandidieren will. Kandidieren kann, kandidieren wollen tun alle. Wer die notwendige Zahl an Unterschriften zustande kriegt und dann wirklich auf der Wahlliste steht, das sind jetzt einmal viele Möchtegern-Listen. Wer es dann wirklich schafft zu einer Kandidatur, das werden wir sehen.
Die derzeit wohl bekannteste Kleinpartei ist die KPÖ. In Graz stellt man die Bürgermeisterin und auch in der Stadt Salzburg sitzt die KPÖ im Gemeinderat. Dem Achtungserfolg bei der Innsbruck-Wahl folgt eine Schlappe bei der Europawahl. Wovon wird es denn im Herbst abhängen, ob die KPÖ künftig im Nationalrat vertreten sein wird?
Von der Themenlage und vom Spitzenkandidaten, wenn wir uns anschauen, von all den Parteien, die wir jetzt besprochen haben, hat die KPÖ die längste Geschichte. Sie hat fast immer in unterschiedlichen Gruppierungen bei den Nationalratswahlen kandidiert, hat aber zum Beispiel 2017 0,78% bekommen, 2019 als Wandel oder als sozialistische Linkspartei 0,5%. Also das waren lauter Mini-Ergebnisse. Oft kandidiert, sie wird auch sicher die notwendigen Unterstützungserklärungen zusammenkriegen, aber ob es zu einem Erfolg reicht, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ja, du hast es gesagt, es gab große Erfolge in Graz, dann in Salzburg, einen Achtungserfolg in Innsbruck, aber das war jeweils Kommunalpolitik. Da sind die Spitzenkandidatin, der Spitzenkandidat so quasi als oberste SozialarbeiterInnen aufgetreten, haben sich um Wohnungsnöte, Mietsorgen etc. gekümmert, das auch sehr authentisch gemacht, wirklich Sprechstunden abgehalten, dadurch hohe Bekanntheit erreicht. Das geht auf Bundesebene sehr, sehr schwer. Erstens kann man nicht alle Wahlberechtigten persönlich besuchen. Das ist selbst in so Städten wie Graz und Salzburg und Innsbruck möglich. Auf Bundesebene geht es nicht. Und das Thema ist nicht so wirklich klar, wofür denn die KPÖ stehen sollte, während in Innsbruck oder Graz oder Salzburg wurden wirklich Jahre investiert, um das auch aufzubauen. Wenn wir jetzt fragen, wer den Spitzenkandidat der KPÖ bundesweit kennt, nämlich den Herrn Schweiger, würden wir wohl auf sehr viele staunende Augen treffen. Und das Ergebnis bei der EU-Wahl, nämlich 3%, zeigt schon, wie schwer sie sich auf Bundesebene tun. Und letzter Satz, in der Steiermark und in Graz ist die KPÖ ja schon länger erfolgreich. Es hat sich aber immer als eher lokales Phänomen erwiesen. Dessen ungeachtet kann es natürlich sein, dass sie auch auf der linken Seite der SPÖ und der Bipartei etwas wegnimmt, aber ich halte sie eher für ein kommunalpolitisches Phänomen.
Kommen wir nun zur Bierpartei, die hast du schon angesprochen, Eva. Während bei den genannten Listen ziemlich klar ist, wofür sie inhaltlich thematisch stehen oder auch wogegen sie sind, ist das bei Dominik Vlasny bis heute eher unklar. Dennoch trauen ihm die Meinungsforscher den Einzug in den Nationalrat zu. Wie ist denn das möglich?
Das ist, glaube ich, ganz einfach zu erklären. Er surft auf der Welle des Protests. Es gibt, das haben wir bei all den Landtagswahlen, bei der Bundespräsidentenwahl, jetzt auch bei der EU-Wahl gesehen, es gibt eine große Sehnsucht nach, unter Anführungszeichen, Antipolitikertypen, Menschen, die anders aussehen, anders sprechen, anders daherkommen, die eben nicht traditionell in Parteien und Politsystem verhaftet sind. Und das erfüllt er natürlich. Er ist Punkrocker, er kommt von außen, er hat zwar kein fixes Programm, aber wirkt so vage sympathisch. Auch deswegen wird ihm viel zugetraut. In vielen Umfragen scheint es so, als könnte er und seine Partei den Einzug ins Parlament schaffen. Bei der Bundespräsidentschaftswahl, was eine andere Wahl ist, hat er 8,4% erreicht. In Wien sogar ein zweistelliges Ergebnis gemacht. Allerdings könnte er, wie alle anderen Kleinparteien, so in der Zuspitzung des Wahlkampfs ein wenig das Schicksal erleiden, dass er quasi nicht mehr vorkommt, weil es sich auf einen Dreikampf der drei großen Parteien, die sich wohl die ersten drei Plätze untereinander ausmachen, hinauslaufen wird.
Fassen wir das kurz zusammen, dass viele Kleinstparteien oder Listen bei einer Nationalratswahl antreten, ist ja per se nichts Neues und auch nichts Ungewöhnliches. In der Vorwoche meinte Peter Hayek bei uns im Podcast allerdings, dass es bei dieser Wahl tatsächlich soweit sein könnte, dass künftig mehr als 5 Parteien im Nationalrat vertreten sein werden. Wie würde das denn demokratische Prozesse, wie wir sie bisher kennen, verändern?
Naja, es werden auf jeden Fall neue Mehrheiten gesucht werden müssen im Parlament, es sei denn, es finden sich zwei Großparteien, wie zum Beispiel ÖVP und FPÖ zusammen, dann ändert sich tatsächlich nicht sonderlich viel. Wenn es eine stabile große Koalition gibt, dann passiert dasselbe wie jetzt. Die Oppositionsparteien bringen zwar Anträge ein, werden aber in der Regel von der Regierung getrost ignoriert. So gesehen würde das nicht so viel verändern. Was sich etwas verändern würde, ist eben das, was bei der MFG der Fall ist, dass neue Parteien Parteienförderung bekommen und die Möglichkeit bekommen, sich Strukturen aufzubauen und dann auch in künftigen Wahlkämpfen mitzumischen. Andererseits, so kleine Eintagsfliegen wie das Team Stronach kannten wir schon davor in Österreich.
Und wenn wir uns jetzt anschauen, wer in den letzten Jahrzehnten an neuen Parteien gekommen ist, um zu bleiben, es gab das Team Stronach, es gab die Liste Pilz, es gab Parteien, die immer wieder mit eher mäßigem Erfolg kandidiert haben, wie die Männerpartei, die Christliche Partei Österreichs oder auch so Parteien wie die Weißen, das Recht geht vom Volk aus. Beim letzten Mal haben wir auch kandidiert, Neue Bewegung für die Zukunft, Obdachlose in der Politik. Das waren Parteien des Jahres 2017. Die einzige Parteineugründung, die gekommen ist, um zu bleiben, das waren die Neos, die natürlich das demokratische Gefüge verändert haben, die ein bisschen einen neuen Stil in die Politik gebracht haben, die auch mitregieren in Ländern, derzeit in Wien, in Salzburg mitregiert haben. Und das kann man natürlich schon von manchen Neugründungen erwarten, dass es eine gewisse Belebung gibt. Das tut der Demokratie auch gut, wenn es neue Parteien mit neuen Zielen und auch einem neuen Stil kommt. Ob jemand von all denen, die wir jetzt diskutiert haben, dazu das Potenzial hat, das wissen wir nicht. Manche sind auch wirklich Sternschnuppe und Eintagsfliegen. Zum Beispiel Liste Pilz hat es einmal ins Parlament geschafft und dann nie wieder. Manche andere sind auch recht schnell wieder verschwunden, wie das BZÖ etc. etc. Und man wird sehen, ob eine nachhaltige Veränderung von einer der Parteien kommt.
Vor allem müssen die ganzen Kleinparteien, du hast es erst 2017 angesprochen, einige von denen treten wieder an, zum Beispiel die Obdachlose in der Politik, heißen sie jetzt die Templer für das alte Österreich, Obdachlose in der Politik, ein recht langer Name. Die Christliche Partei Österreich tritt als Bündnis für Österreich Öxit an und so. Es sind schon einige Kleinstparteien, die jetzt auch heuer antreten wollen, die brauchen aber 2600 Unterstützungserklärungen über Österreich verteilt. Das ist schon eine schwere Hürde für einige. Zum Beispiel, vielleicht noch zum Abschluss, für so Spaßparteien wie die vom Kabarettisten David Scheid, der hat die Original Gangsters Making Money Partei gegründet, auf der so tolle Dinge, also die so tolle Dinge fordert wie einen Porsche zum 30. Lebensjahr, keine Gelsen mehr, Glück. Also es sind schon Dinge, die man sich, glaube ich, stellen kann. Die Frage ist, ob das wirklich den politischen Wettbewerb befruchtet.
Nicht immer steht also die Absicht im Vordergrund, auch wirklich politisch relevante Arbeit zu leisten. Wie sich die Kleinstparteien im Wahlkampf schlagen werden, sowie alle weiteren Hintergründe zur Nationalratswahl, lesen Sie auf profil.at. Für heute verabschieden wir uns. Danke Eva, danke Max für euer Kommen.
Bis nächste Woche.
Danke dir.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.